Das Prinzip, ein Coach für den Coach. Das Ziel, diejenigen besser zu machen, die den größten Einfluss auf SpielerInnen haben. Im Projekt Regionale TrainerInnenentwicklung unterstützen der DFB und die DFL Coaches genau dort, wo sie wirken. Im Club und in der täglichen Arbeit mit ihrer Mannschaft. Um Einblicke in das Projekt zu bekommen, spreche ich heute mit Trainerentwickler Robert Jörg. Über die konkrete Umsetzung, darüber, was Coaches im Alltag wirklich weiterbringt und wie sich der Lernprozess von TrainerInnen gut begleiten lässt. Und jetzt viel Spaß.
Der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Gut, Robert. Erstmal schön, dass du da bist. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir werden natürlich heute viel über die regionale Trainerentwicklung, das Projekt vom DFB sprechen. Aber vorher erzähl doch mal ein bisschen, wie deine Trainerkarriere gestartet ist.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf im Fußballtraining Headquarter und mit dir über Fußball reden darf. Ja, wie ging es los? Eigentlich ganz klassisch so im Heimatverein. Eine Jugendmannschaft trainiert, selber gekickt. Ich habe dann Sport studiert und das hat natürlich irgendwie eine inhaltliche Grundlage geschaffen. Und ich muss auch sagen, im Sportstudium habe ich selber auch Basketball gespielt. Und über den Basketball und vor allem über meinen Trainer, den ich damals hatte, habe ich für mich verstanden gelernt oder verstehen gelernt, welche Plattform eigentlich der Trainer so hat für die jungen Spieler. Und das hat mich dann irgendwie inspiriert, das weiter zu forcieren und bin dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gelandet im Nachwuchs. Und wenn wir über Trainerentwicklung sprechen, dann hatte ich da einfach Riesenglück, dass ich da unfassbar viel ausprobieren durfte und dass ich Menschen um mich rum hatte, in Führungspositionen hatte, die mir sehr viel anvertraut haben, die mich sehr viel machen lassen haben. Und so habe ich mich einfach sehr gut weiterentwickeln können, meine Ideen einbringen können, Fehler machen können. Also ohne Frage habe ich viele Fehler gemacht, aber das hat mir einfach sehr geholfen, meinen Weg als Trainer zu finden, Zugang zu meinen Überzeugungen zu finden. Und so ist die Liebe zum Fußball und zum Fußballtrainersein einfach stetig gewachsen.
Ja, aber dann erzähl doch mal, was hat denn diesen Basketballtrainer dann ausgemacht oder was hat er bei dir geweckt für Gedanken?
Ja, also das war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Carsten Schul, also vielleicht hört er ja zu, aber der hat da einen riesen Impact gehabt. Einmal durch die Art und Weise, wie er uns als Studentengruppe da geführt hat. Und der hatte ein ganz spannendes Tool, also oder zwei sogar. Der hat vor jeder Session ein Zitat an seine Tafel geschrieben und dann haben wir 5 Minuten drüber geredet. Das war dann irgendwie aktuelles Weltgeschehen oder irgendwas, was ihn gerade beschäftigt hat oder vielleicht auch irgendwas mit Basketball mal zur Abwechslung. Und das war der eine Hebel. Und der andere Hebel war, der hat immer einen Spieler ausgewählt für eine Woche. Dem hat er sein Lieblingsbuch mitgegeben, nämlich von Coach John Wooden, also der legendäre Basketballtrainer, ich glaube 10-mal hintereinander College-Meister in den 70er Jahren. Und dieses Buch Wooden, wo er über seine Karriere, über sein Leben schreibt, das sollte man durchblättern, also gar nicht lesen, sondern durchblättern und schauen, an welcher Seite bleibt man denn hängen? Und dann halt kurz in der nächsten Trainingseinheit vorstellen, warum man auf dieser Seite hängen geblieben ist. Und ja, irgendwann war ich dann an der Reihe, habe das Buch mitbekommen und ich habe dieses Buch durchgelesen, weil auf jeder Seite einfach so viel Weisheit stand. Und das hatte dann häufig gar nicht so viel mit Basketball an sich zu tun, sondern einfach, wie nah der Sport einfach am Leben dran ist und wie viele Life-Lessons, so schreibt er es zumindest, man eben über den Sport eben auch vermitteln und lernen kann.
Was ist dir da so hängen geblieben in dem Buch?
Am zentralsten wahrscheinlich seine Definition von Erfolg. Also gerade als junger Trainer denkt man ja, vor allem der Wert als Trainer wird daran gemessen, wie viele Ergebnisse ich einfahre. Und John Wooden definiert Erfolg darüber, er nennt es Seelenfrieden, zu wissen, du hast alles getan, was du tun konntest, um der Beste zu sein, der du sein kannst. Also nicht mehr die anderen oder die Tabelle als Referenz zu nehmen, sondern wirklich zu wissen, ey, durch harte Arbeit, durch Leidenschaft, durch Liebe zum Sport und zu den Jungs, das ist das, worauf es ankommt. Und das ist auf jeden Fall eine der ganz, ganz vielen zentralen Botschaften aus dem Buch, die krass bei mir hängen geblieben sind.
Hast du denn das mit den Zitaten beispielsweise dann selber übernommen als Trainer? Also ich habe das noch nie erlebt in so einer Kabine.
Ja, ich habe es versucht auch zu strukturieren, auch wenn das natürlich viel auch mit Gefühl für die Mannschaft zu tun hat, aber es gab dann sogar eine Saison, wo wir dann natürlich unsere Inhalte periodisiert haben, wie wir trainieren wollen, aber wir haben eben nicht nur technisch, taktische und athletische Dinge periodisiert, sondern auch mentale. Und der Schwerpunkt war dann immer definiert durch ein irgendwie kräftiges Zitat, das zu dem Thema passt, und das haben wir dann auch in der Kabine besprochen oder auf dem Platz und hatten dann eigentlich für jede Woche auch ein mentales Thema. Und deswegen, ja, habe ich das auf jeden Fall, das war eine der vielen Sachen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe. Ja.
Es ist ja irgendwie typisch für uns als Trainer, dass wir immer uns an den Trainern orientieren, die wir auch selber hatten, wie du das ja gerade beschrieben hast. Jetzt aber natürlich, man ist selber meistens ein anderer Mensch oder eine andere Persönlichkeit und gleichzeitig hat man ja nicht so oft einen Mentor an der Seite, der einem Feedback gibt. Also man, das heißt ja auch irgendwie als junger Trainer, machst du auch einfach viele Fehler. Was sind denn so Fehler, an die du dich erinnerst bei dir oder die dich vielleicht zu einem, ich sage jetzt mal, Lernerfolg geführt haben oder einem Umdenken geführt haben?
Ja, das, ich glaube, das sind viele dabei. Also, du hast ja auch erzählt, dass du selber Trainer bist. Und, gerade am Anfang probiert man ja unfassbar viel aus und versucht, seinen Weg zu finden. Und rutscht dann vielleicht auch mal in Themen ab, die einfach sich nicht authentisch anfühlen. Aber ich glaube, es ist wichtig, da nicht zu denken, oh, ich muss das unbedingt vermeiden, sondern natürlich probiert man sich aus. Und natürlich langt man dann auch mal ins Klo, keine Frage. Aber das Entscheidende ist ja dann, daraus seinen Weg zu finden. Also jetzt speziell in meinem Entwicklungsprozess, gerade am Anfang hast du natürlich die Tendenz, alles kontrollieren zu wollen und irgendwie zu versuchen, das Umfeld so zu gestalten, dass möglichst wenig schief gehen kann. Aber Fußball ist halt einfach komplex, ne? Also gerade dann im Zielspiel 11 gegen 11, du hast 22 Mann oder Frauen auf dem Platz, du spielst mit dem Fuß, es gibt unfassbar viele Einflüsse, vor allem weil die Sportart draußen stattfindet. Du kannst gar nicht alles kontrollieren. Du kannst nicht alles vorhersehen und planen. Und diese Einsicht war dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt auch in meiner Trainerentwicklung.
Ja, für mich war auch irgendwie die Erkenntnis, dass man sich ja reduzieren muss irgendwie. Man muss irgendwie so eine gewisse Hierarchie auch für sich finden. Was ist so das Wichtigste vielleicht, oder? Also, dass man kann nicht alles gleichzeitig trainieren und man kann auch nicht alles gleichzeitig gleich entwickeln, würde ich jetzt behaupten. Was sind denn so Dinge oder Kernelemente, die du sagen würdest, sind da entscheidend so eine, als Trainer?
Ja, also wahrscheinlich oder hoffentlich ist es dann das letzte Mal, dass ich Carsten Schul zitiere, aber der hatte auch eine ganz entscheidende Regel, die genau darauf abzielt, was du gerade sagst, und das ist die KISS-Regel, also K-I-S-S, keep it simple and stupid, weil sonst erliegst du so schnell dem Fluch des Wissens. Das heißt, du hast natürlich gewisse Dinge im Kopf, also genauso wie wenn ich jetzt hier eine Melodie auf den Tisch hämmern würde, einfach mit meinen Händen, und du müsstest sagen, welche Melodie es ist. Du würdest das nicht zusammenbekommen. Kann man ja gerne mal zu Hause ausprobieren. nur wenn ich dann weiß, welche Melodie ist, kann ich die Zusammenhänge herstellen. Das heißt, gerade wenn ich mit jungen Athleten zusammenarbeite, aber auch mit Erwachsenen, es ist so wichtig, diese Komplexität, die eh schon da ist, nicht unnötig zu verkomplizieren, sondern es einfach zu halten. Keep it simple and stupid. Und deswegen dieses KISS-Prinzip war eine der wichtigsten Prinzipien und Maßnahmen, die ich auch für mich hatte.
Ja, man liegt ja auch manchmal als Trainer diesem Gedanken. Also man hat ja sich selber ganz lange vorbereitet auf so eine Einheit oder eine Trainingswoche. Aber die Spieler erfahren ja das dann nur in so einer einminütigen Ansprache vielleicht, ne? Und die verstehen dann gar nicht, wo dein Denkprozess wahrscheinlich war, ne? Also das ist natürlich, man muss sich auch einstellen auf den, der einem gegenübersteht, oder?
Zu 100%. Also, weil jeder lebt natürlich in seinem Kopf und hat gewisse Gedanken. Und gerade auf dem Fußballplatz, wenn ich versuche, irgendwie eine Einheit daraus zu formen, ist es natürlich wichtig, dass wir eine Sprache sprechen. Und wenn ich aber selber so alles verkompliziere, dann können mir die Jungs oder die Mädels irgendwann nicht mehr folgen, klar.
Jetzt coachst du ja nicht mal eine Mannschaft, sondern du coachst Trainer.
Ja.
Gib doch mal einen Einblick, was dieses DFB-Projekt Regionale Trainerentwicklung heißt, glaube ich, richtig. Was umfasst das? Was war die Motivation? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, im Prinzip, wenn wir an den Anfang wollen, müssen wir zurück ins Jahr 2021. Damals ist das Pilotprojekt gestartet unter Regie Patrick Irmler, der jetzt der sportliche Leiter des Programms ist. Und Alex Reifschneider ist mittlerweile bei Eintracht Frankfurt. Und die zwei haben eine Deutschlandtour gemacht durch die NLZs und haben sich mit den Akademieleitungen ausgetauscht und haben gefragt, was braucht ihr denn verbandsseitig, damit sich eure Trainer weiterentwickeln können? Und aus den Rückmeldungen sind eigentlich zwei Maßnahmen entstanden. Zum einen die 1:1-Begleitung durch Trainerentwickler, der NLZ-Trainer. Und zum anderen das Trainerentwickler-Zertifikat. Also das ist ein Zertifikatslehrgang, der dauert insgesamt ein Jahr, also 7 Module über das Jahr verteilt, wo wir Mitarbeitern im NLZ, die sich vor allem für dieses Thema Trainerentwicklung interessieren, einfach das Handwerkszeug, die Haltung, das Mindset vermitteln wollen, mit dem wir an Trainer rangehen. Und da ist ganz entscheidend, dass wir jetzt nicht sagen, das ist der Königsweg in der Trainerentwicklung, sondern das sind alles Impulse. Es gibt ganz viele verschiedene Akteure in der Welt und in Fußball-Deutschland, die Trainerentwicklung machen und die interpretieren das alles anders und es gibt da kein richtig oder falsch. Aber das Ziel von dem Zertifikatslehrgang ist natürlich, dass die Teilnehmer ihren Weg darin finden können. Ja, aber also speziell, wo ich natürlich mehr involviert bin, ist die 1:1-Begleitung der Trainerentwicklung. Und nach dem Pilotprojekt damals 2021 ist es vor jetzt knapp 1,5 Jahren so richtig gestartet mit unserem neuesten Mitglied Caro Kunschke, die für die weiblichen NLZs zuständig ist und da eben in die Vereine reinfährt und mit den Trainern und Trainerinnen arbeitet. Und Tom Roy, Stefan Hirschberg und ich, die in die männlichen NLZs reinfahren und da mit den Trainern arbeiten. Und das Ganze gestaltet sich so, dass wir pro Halbjahr 3 Vereine haben und in jedem Verein arbeiten wir mit 2 Trainern zusammen. Und ja, das ist dann ein sehr intensiver 1:1-Prozess, wo es einfach darum geht, den Trainer in seiner Entwicklung zu unterstützen. Und das ist wahrscheinlich dann wieder der Bezug zu John Wooden, die Referenz von seiner Definition von Erfolg, der beste Trainer zu sein, der er oder sie sein kann.
Wie läuft das denn dann konkret ab? Also du kommst ja dann zu einem Leistungszentrum, nicht immer kennst du ja die Leute vor Ort. Was ist so dein erster Schritt? Also wie beginnt so eine Reise, sage ich jetzt mal, in der Trainerentwicklung?
Na gut, also wir vereinbaren Kennenlerntermine, das ist meistens telefonisch und der Kennenlerntermin ist aber dann in Präsenz. Und im ersten Schritt treffe ich mich mit der Leitung, einfach um sie abzuholen, um auch ein bisschen zu zeigen, was ich mit den Trainern mache, damit sie einfach wissen, was passiert da ungefähr jetzt in dem halben Jahr. Und dann kommt ein ganz entscheidender Termin, nämlich das Kennenlernen, das Erstgespräch mit den Trainern. Und da haben wir auch lange überlegt, wie gestalten wir das gut. Und ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal das Setting. Also wir treffen uns nicht im Verein oder an der Akademie, sondern auf neutralem Grund, sage ich mal, in einem Café. Ja. Nicht im Trainingsanzug, sondern in normalen Klamotten. Und quatschen einfach, lernen uns kennen. Und das dauert in der Regel ja 1 bis 2 Stunden vielleicht. Manchmal verquatscht man sich vielleicht auch ein bisschen. Aber das Zentrale ist erstmal einfach, dass ich ein Gefühl für den Trainer bekomme und vor allem, dass der Trainer ein Gefühl für mich bekommt, dass eine Lernbeziehung entstehen kann, dass Vertrauen entstehen kann und dass man sich auch Mensch zu Mensch kennenlernt. Und deswegen, das ist so der allerwichtigste erste Schritt, so dieser Kennenlerntermin. Und abgeleitet aus dem Kennenlerntermin geht es dann in eine Vorbereitungsphase, kriegt der Trainer meistens eine kleine Aufgabe, wo das ganze Thema nochmal vertieft wird. Und in dieser Phase geht es natürlich eben um diese Lernbeziehung, aber es geht vor allem auch darum, dass der Trainer sich selber ein bisschen besser kennenlernt. Und da spielen dann gewisse Fragen eine Rolle. Und ausgehend von diesen Fragen gehen wir dann in die erste Präsenzphase.
Wieso ist denn so ein Selbstbild, nennt ihr das, glaube ich, ne? In den Beiträgen steht das da auch so drin. Warum ist diese Erkenntnis des Selbstbildes so wichtig oder was bringt das einem Trainer? Ne? Also er war ja die ganze Zeit immer auf sich allein gestellt vielleicht irgendwie und hat selber für sich Probleme gelöst. Warum ist das so wichtig?
Ja, genau, Selbstbild oder vor allem sich selber besser kennenlernen was ich jetzt gelernt habe aus den letzten Monaten eben in den Vereinen und in der Trainerentwicklung. Letzten Endes gibt es zwei Hebel für Trainerentwicklung, an denen man ansetzen kann. Und das ist zum einen das Fachwissen. Wir kürzen das dann gern, glaube ich, in den Beiträgen auch als IQ ab oder jetzt auch in Vorträgen, die wir gehalten haben. Geht es um IQ, also das Fachwissen als Trainer. Aber jetzt hast du selber Fußball gespielt, wenn du an den besten Trainer denkst, den du jemals hattest, oder ich jetzt eben an den vorher genannten Carsten Schul. Natürlich hat er sich ausgezeichnet durch ein enormes Fachwissen, jetzt in dem Fall im Basketball oder jetzt im Fußball. Aber das, was hängen bleibt, sind ja meistens diese zwischenmenschlichen Dinge. So, wie hat er eine Mannschaft geführt? Wie ist er aufgetreten? Welches Gefühl ist zurückgeblieben in ihm? Und das ist ja das, was uns von Menschen im Kopf bleibt. Nicht, was sie gesagt haben oder was sie getan haben, sondern das Gefühl, das sie in uns auslösen. Und deswegen ist da so dieser zweite Bereich, an dem wir gerne arbeiten, das Thema EQ oder eben emotionale Intelligenz. Und dieser Bereich emotionale Intelligenz ist auch ein Bereich, der jetzt beispielsweise in der Psychologie relativ gut erforscht ist und gliedert sich letzten Endes in vier Bereiche. Also einmal das Thema Selbstbild oder Selbstkenntnis, Selbstbewusstsein auch manchmal. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich überzeugt von mir bin, sondern dass ich mir selbst bewusst bin, dass ich verstehe, wer bin ich, vielleicht auch, wer will ich sein, was triggert mich emotional vielleicht, auch wenn ich jetzt an den Trainer denke, an der Seitenlinie, was macht mich emotional, wo bleibe ich bei mir? Und ausgehend von diesem Selbstbewusstsein kann ich ins Selbstmanagement gehen. Also was brauche ich, damit ich der Trainer sein kann, der ich sein möchte? Sowohl jetzt von Zeitmanagement her, als auch Prioritäten, Energiemanagement, Inhalte, um dann andere besser zu verstehen. Soziales Bewusstsein, Daniel Goleman, so der Vater der emotionalen Intelligenz, sagt man häufig, diesen Bereich. Das heißt Empathie, also andere verstehen. Wenn ich mich selber verstehe, dann kann ich auch andere besser verstehen, um die dann auch zu managen, um meine Beziehungen zu managen oder dass ich auch eine Mannschaft führen kann. Und deswegen, auf deine Frage, welche Rolle spielt Selbstbild, Selbstkenntnis und Selbstbewusstsein in der Trainerentwicklung, das ist erstmal der Startpunkt. Ich kann dir ein Beispiel geben, so ein Kennenlerngespräch, da geht es dann häufig um Fragen wie, welcher Mensch und dessen Denken hat dich in deinem Handeln am meisten beeinflusst? Oder was bedeutet Erfolg für dich?
Genau, aber da wäre dann zum Beispiel jetzt für mich die Frage, was ist denn, wenn ein Trainer sagt, ja, Pep Guardiola? Also es wird ja schwierig sein, so zu werden wie Pep Guardiola, oder nicht?
Genau, das ist der Punkt, aber das heißt ja nicht, dass mich Pep Guardiola nicht beeinflussen kann, weil neben der Taktik und dem Positionsspiel, für das er ja super berühmt ist, hat er ja auch unfassbar schlaue Sachen gesagt, immer wieder in Interviews oder in Büchern. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wir haben einen Startpunkt definiert, wir haben uns auseinandergesetzt mit uns selber und jetzt hast du ja auch durch deine Arbeit so viel Kontakt mit richtig guten Trainern gehabt. Was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Ja, drehen wir das Ding mal um.
Ja, also um da ehrlich zu sein, ich habe ja wirklich den Podcast, haben wir eben drüber gesprochen, mit Tobias Nubbemeier gesprochen. Und ich würde sagen, dass Tobi ein sehr guter Trainer ist. Aber was ihn vielleicht besonders gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, er möchte authentisch sein. Also und da denke ich dann so an mich. Ich bin, glaube ich, im Vergleich zu anderen Trainern ein sehr ruhiger Mensch, auch an der Seitenlinie. Und ich hatte mal das Problem, dass so eine Mannschaft von mir so erwartet hat, dass ich so Motivationsansprachen vom Spiel halte. Und da war dann irgendwann meine Selbsterkenntnis, das kann ich nicht und das ist auch unauthentisch. Und dann habe ich dem Kapitän gesagt, er soll das machen, weil ich das nicht kann. Also offen meine Schwäche vielleicht aus mancher Sicht offenbart, aber die fanden das gar nicht so schlimm und haben es dann selber versucht und dann auch Verantwortung gespürt. Und ich würde sagen, ne, wie du sagst, ich glaube, wenn man authentisch ist und von sich ausgehend dann auf Pep Guardiola schaut, das ist, glaube ich, das, was dann die Grundlage ist. Ne? Also wo will ich hin? Das ist, glaube ich, die zweite Frage. So. Aber wer bin ich? Ne? Wie kann ich das aus meiner Perspektive umsetzen, oder?
Ja, das war jetzt mal ein Versuch. Ja, also, super, deine eigene Frage auch beantwortet. Nein, wir haben uns ja auch unfassbar viel auch diese Frage gestellt, gerade zu Beginn, wenn wir Trainer entwickeln wollen, wohin wollen wir sie denn entwickeln? Was ist denn so das Optimalbild eines guten Trainers? Und Tatsache ist ja auch, allein im Herrenfußball, wenn wir uns die letzten Champions League-Siegertrainer anschauen oder die letzten Weltmeistertrainer, alles super Trainer, glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber auch alle natürlich komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo wir ganz viel drin sehen für unsere Arbeit. Nämlich die richtig guten Trainer, das, was du gerade auch beschrieben hast, die haben einen Zugang zu ihren Überzeugungen. Weil nur wer einen Zugang zu seinen Überzeugungen hat, kann diese Überzeugungen auch übertragen und wirksam sein und ein Umfeld gestalten, in dem Spieler über sich hinaus wachsen können. Und natürlich kann ich mir dann was von Pep Guardiola abschauen, wenn ich das so gerne, bitte mach. Ja. Aber schau, dass du es für dich nutzbar machst, dass es irgendwie zuträglich ist für die Art von Trainer, die du sein möchtest und für die Überzeugungen, die du hast. Und das ist nämlich genau der Startpunkt auch von dieser Kennenlernphase. Also natürlich möchte ich dich als Trainer kennenlernen, aber ich möchte auch dir helfen, Zugang zu deinen Überzeugungen zu bekommen. Und viele dieser Fragen und auch diese Reflexion, die du jetzt angestoßen hast, so viele Trainer machen es ja gar nicht so häufig. Und allein da kann man ja schon einen guten Startpunkt setzen, wenn man jemanden da begleitet in dem Prozess.
Was sind denn so Werkzeuge, die vielleicht helfen, sich selbst wahrzunehmen oder so das Selbstbild zu schärfen?
Ja, zum einen Gespräche über relevante Dinge, über genau solche Sachen. Wer will ich denn sein? Übungen. Wir schreiben dann zum Beispiel, also wir fangen zumindest an, die Biografie von dem Trainer zu schreiben. Stell dir vor, du bist 85 Jahre alt und du schaust zurück auf dein Leben und du hast genau das Leben geführt, das du führen wolltest. Was waren die Meilensteine? Was waren die Stolpersteine? Was würden deine Befürworter und deine Fürsprecher über dich sagen? Und was würden deine Kritiker sagen? Oder nochmal eine ganze Stufe drüber, stell dir vor, wie durch ein Wunder kannst du an deiner eigenen Beerdigung teilnehmen. Es ist vielleicht ein bisschen krass, ne? Ja. Aber du kannst teilnehmen, du kannst zuhören und du hast genau das Leben gelebt, was du leben wolltest. Wer sollte sprechen, wenn du es dir wünschen könntest? Was sollte gesagt werden? Und natürlich kann es für den einen oder anderen natürlich auch ein bisschen unkomfortabel wirken, so ein Gespräch. Aber letzten Endes funktioniert Trainerentwicklung nur dann, wenn ich mich auf den Prozess auch einlassen kann. Und das sind Übungen, wo man ein bisschen Zugang dazu bekommen kann, wer will ich denn als Trainer sein? Und erst auf der Grundlage, und das ist ja auch ganz wichtig, auf der Grundlage können wir uns dann dem Fußball widmen. Also was ist denn konkret das im IQ-Bereich, in dem Fachwissen-Bereich? Wo bist du richtig gut? Wo können wir eins draufpacken? Aber das beides multipliziert sich. Also zwischenmenschliche Kompetenzen, emotionale Intelligenz in dem Fall und Fachwissen IQ. Und das sind die beiden Hebel.
Ihr habt ja 6 Beiträge jetzt bei uns geschrieben. Seit letzten Juni, Juli ging es los. Die kann man auch alle bei uns auf der Website lesen und werden wir natürlich auch verlinken. Aber dann war ja der nächste Schritt in eurer Reihenfolge ist dann eine Führungsvision entwickeln. Wie gehe ich das an, so eine Führungsvision? Was beinhaltet die, was definiert die und wie komme ich dahin?
Ja, also da kann man ja gut aufsetzen auf dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wenn ich selber weiß, wer ich sein möchte, was ich brauche, um der Mensch zu sein, der ich sein will, der Trainer zu sein, der ich sein will, wie soll meine Mannschaft sein? Und da geht es zum einen drum, mit wem habe ich es zu tun? Es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt mit der F-Jugend trainiere oder mit der A-Jugend oder mit Herren oder Frauen. Ist ja ganz wichtig, erstmal zu verstehen, wen habe ich vor mir und was ist das Ziel mit dieser Mannschaft und mit jedem Einzelnen in dieser Mannschaft. Um dann zu definieren, was ist für mich nicht verhandelbar? So, was brauche ich, damit meine Mannschaft erfolgreich sein kann in dem Sinn, wie ich und wie wir, also ein gemeinsames Verständnis von Erfolg, damit wir erfolgreich sein können. Und das sind dann auch wieder erstmal diese zentralen Fragen. Welchen Rahmen möchte ich setzen? Wie eng oder weit soll dieser Rahmen sein? Was sollen meine Spieler vielleicht in 10, 15 Jahren über mich sagen? Welches Gefühl soll zurückbleiben? Ist ja auch häufig so, dass man an manche Trainer zurückdenkt und in dem Moment weiß man gar nicht, warum die so streng manchmal sind oder so viel einfordern, aber irgendwann bist du dann erwachsen und denkst zurück und denkst so, ja, der hat mich schon weitergebracht. Der hat mich zwar echt gefordert, aber im Prinzip war es gut so, dass er da nicht locker gelassen hat. Nur ein Beispiel, ne? Ja. Aber dass man sich darüber Gedanken macht, und was ist für mich nicht verhandelbar? Welche Themen müssen unbedingt da sein? So eine saubere Kabine, das sind so kleine Sachen, die aber so eine große Auswirkung haben können. Pünktlichkeit, für manche ist Pünktlichkeit alles. Bei anderen sagen wir ja, plus, minus ist in Ordnung. Also wo ist es nicht verhandelbar und wo kann sich jeder Spieler einbringen, wo kann jeder seine Fähigkeiten auch einbringen, um letzten Endes unser Ziel und das Ziel jedes Einzelnen auch irgendwie zu erreichen.
Ja, da in dem Beitrag ist mir direkt aufgefallen, dort einmal das, den Punkt beobachten, glaube ich, als Trainerqualität oder als Merkmal. Das finde ich total interessant, weil ich glaube, beobachten manchmal so auch unterschätzt ist als Trainer. Was sind da deine Gedanken zu? Worauf achte ich beim Beobachten oder wie kann ich das sinnvoll einsetzen?
Ja, das zielt ja auch ein bisschen darauf ab, auf die Tendenz von vielen, also alles zu coachen, was man sieht. Und das ist erstmal gut, weil es zeigt, dass du ein hohes Maß an Fachkompetenz hast und sehr viel siehst und sehr viel dann auch kommunizieren kannst. Das Problem auf der einen Seite oder das Hauptproblem vielleicht sogar ist ja das, dass je mehr ich instruiere, je mehr Instruktionen ich den Spielern mit an die Hand gebe, desto mehr schränke ich ihren Aufmerksamkeitsfokus ein, desto mehr schränke ich vielleicht auch kreative Lösungen ein. Und deswegen macht es schon Sinn, sich Gedanken zu machen, wie viel gebe ich denn tatsächlich rein, wie viele Inhalte gebe ich oder verbalisiere ich tatsächlich und wo lasse ich vielleicht auch Freiraum und beobachte erstmal, weil speziell, wenn dann Emotionen dazu kommen, in Spielen, in wichtigen Spielen, neigen ja auch viele dazu, nur noch auf den Ball zu gucken zum Beispiel, nur noch auf die Fußballaktion am Ball und die dann auch zu coachen. Aber jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, der weiß, in Situationen, wo der Druck extrem hoch ist und ich bekomme noch eine Instruktion, ist es ganz selten der Fall, dass ich da noch eine richtige Lösung finde. Und deswegen auch im Spiel die Fähigkeit zu beobachten und nicht nur zu beobachten, sondern auch mal den Blick vom Ball wegzunehmen. Beispielsweise dein Innenverteidiger hat den Ball. Da muss ich ihm nicht sagen, dribbel an oder spiel rechts oder spiel links. Ich guck mal ein bisschen weiter hoch ins Feld und guck, was passiert denn zwischen den Linien? Was passiert auf der letzten Linie? Den Blick nicht wie ein Fußballkommentator die ganze Zeit die Ballaktion zu kommentieren oder zu instruieren, sondern auch mehr zu sehen. Im besten Fall sogar alles zu sehen, wenn das überhaupt möglich ist, aber alles zu sehen und dann wirklich ganz gezielt zu sagen, okay, wo ist mein Input jetzt wirklich wertvoll und wo macht es auch einfach Sinn, die Spieler selber Lösungen finden zu lassen.
In der Kommunikation zu den Spielern, da habt ihr einen Abschnitt, der heißt Zauberwort noch. Erklär mir doch mal dieses Zauberwort.
Auch das ist ja wieder nur ein kleines Wort, aber da steckt unfassbar viel drin und ohne zu weit auszuholen, aber gut, deswegen macht man ja einen Podcast, damit man über Ideen sprechen kann. Das Ganze geht ursprünglich zurück auf eine Psychologieprofessorin Carol Dweck, Stanford University, und die ist sozusagen, vorhin haben wir über den Vater der emotionalen Intelligenz gesprochen, das ist die Mutter des Growth Mindsets. Das ist ja ein Begriff, der in Fußball-Deutschland auch gerade wahnsinnig kursiert, aber der Begriff geht zurück auf Carol Dweck. Und sie unterscheidet eben zwischen dem Growth Mindset und dem Fixed Mindset. Und was ist jetzt der zentrale Unterschied zwischen dem Growth Mindset und dem Fixed Mindset? Growth Mindset definiert sich vor allem durch das Verlangen zu lernen und besser werden zu wollen. Und jede Situation, sei es Fehler, sei es Herausforderungen, sei es Druck, als eine Möglichkeit zu sehen, um besser zu werden. Und wenn ich besser werden will, wenn ich mich entwickeln will, dann muss ich Fehler machen. Am Anfang haben wir auch schon 1000 Fehler gemacht. Ja. Und jeder von uns macht Fehler. Und jeder, der Großes erreicht, hat irgendwann mal auch wirklich Fehler gemacht. Das Entscheidende ist, lernst du daraus oder nicht? Weil auf der anderen Seite, das Fixed Mindset hat vor allem das Verlangen eben, ja, nach außen positiv zu wirken. Also möglichst keine Fehler zu machen. Wenn wir eine 1-gegen-1-Form machen, versuche ich gegen irgendjemanden an die Reihe zu kommen, der vielleicht schlechter ist als ich, damit ich besser ausschaue. Herausforderungen zu vermeiden. Erfolg anderen nicht zu gönnen. So, das sind alles so Punkte vom Fixed Mindset. Man kann es dir vorstellen, beim Growth Mindset ist schwer zu sagen, wie weit es dann wirklich gehen kann, wenn du wirklich versuchst, dich ständig weiterzuentwickeln. Und beim Fixed Mindset erreichst du halt irgendwann ein Plateau, von dem es aus dann nicht mehr weitergeht. So, und das ist jetzt lang ausgeholt, aber ich kann entweder über einen Spieler sagen, er kann das nicht, oder ich kann sagen, er kann das noch nicht. Und diese kurze Ergänzung hilft einfach allen, einen Mini-Step in Richtung Growth Mindset zu machen. Ein Ding zu, ja, im Moment reicht das vielleicht noch nicht, den Spielaufbau unter Druck zu gestalten oder was auch immer. Aber es ist nichts Finales, es ist nichts Absolutes. Wenn wir uns hart anstrengen, wenn wir mit Plan an die Sache rangehen, wenn wir mit Leidenschaft Fußball spielen, dann können wir vielleicht irgendwann den Fußball spielen, den wir uns vorgenommen haben zu spielen. Und deswegen dieses kleine Wort, wir können das nicht oder wir können das noch nicht. Und das hat einfach was mit einem dynamischen Menschenbild, mit einem dynamischen Selbstbild zu tun, was ja erstmal die Grundvoraussetzung ist, wenn wir über Entwicklung sprechen und jetzt speziell natürlich über Trainerentwicklung.
Sehr spannend. Da im gleichen Abschnitt war auch dann nochmal, habt ihr unterschieden zwischen Lob und Affirmation. Affirmation kannte ich eher aus so Insta-Reels, ja. Wo man über das neue Jahr spricht. Ja. Erklär doch mal, wo da der Zusammenhang zum Fußball ist.
Ja, Affirmation, ja, genau, kommt ja viel aus Persönlichkeitsentwicklungsthemen und sowas. Ja. Ursprünglich auch geht auch auf die Forschung von Carol Dweck zurück, aber man hat da zum Beispiel untersucht, dass die Art und Weise, wie Kinder gelobt werden, im Alter von 1 bis 3 schon, maßgeblichen Einfluss darauf hat, welches Mindset sie entwickeln. Das heißt, wenn ich Kinder für ihr Talent lobe, dann tendieren sie eher dazu, ein Fixed Mindset zu entwickeln, als wenn ich ihre harte Arbeit und Anstrengung anspreche und sie dafür lobe. Beispiel, keine Ahnung, dein Sohn hat ein Bild gemalt und du hängst es an den Kühlschrank und sagst entweder, hey, du bist so ein toller Künstler, das kann richtig was Gutes werden mit dir jetzt, überspitzt gesagt, aber du lobst das Talent für Malen. Oder du sagst, ey, da hast du ja richtig Mühe gegeben, hast du ja richtig hingesetzt und da was hingezaubert. Sind minimale Sachen oder auf den Fußballkontext übertragen. Ich kann entweder das Talent loben, so du hast so viel Talent, dann mach da was draus sozusagen. Oder ich kann sagen, ey, da wo du heute bist, das hast du dir alles erarbeitet. Schau mal, wo du vor einem Jahr warst und durch all die Anstrengungen und Einsatzbereitschaft, die du hier an den Tag legst, jeden Tag bist du jetzt da, wo du bist. Im Kern ist es das Gleiche, was wir sagen, aber es hat so eine unterschiedliche Auswirkung, wenn ich das Tag für Tag eben versuche, da meine Worte mit Bedacht zu wählen, ohne es zu sehr zu verkopfen, auf gar keinen Fall. Aber es macht durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, lobe ich etwas, was wie ein Label ist, nämlich Talent, deswegen der Begriff Top-Talent ist auch was, worüber man streiten kann, ne? Weil das ist ein Label, das ich auf keinen Fall verlieren möchte. Oder spreche ich das an, die Eigenschaft, die eh im Spieler ist, die ihn zu was Besonderes machen kann.
Okay. Dann lass uns mal jetzt auf das Thema eingehen, was ja die meisten Trainer tagtäglich in ihrem Kopf haben, das Training. Wie unterstützt ihr da die Trainer, die ihr betreut oder entwickelt oder begleitet? Was sind da eure Ansätze?
Ja, auch da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, an so eine Trainingsplanung, Trainingsdurchführung und auch Trainingsnachbesprechung dann ranzugehen. Gerade zu Beginn, man tendiert ja auch schnell, so gerade wenn man aus dem Fußball kommt, wenn man da Experte ist, schnell den Defizitdetektiv zu spielen, schnell das Haar in der Suppe zu finden zu wollen und gleich Lösungsvorschläge mit an die Hand zu geben. Wenn wir jetzt über unsere Herangehensweise reden, dann geht es in erster Linie darum, erstmal zu verstehen, erstmal zu beobachten, zu beschreiben und das ist ja auch gar nicht immer so einfach, nicht zu schnell zu bewerten, sondern erstmal für uns ein Verständnis dafür zu bekommen, wie plant der Trainer das Training, nach welchen Grundsätzen, was ist ihm besonders wichtig in so Trainingseinheiten und was zieht er in Betracht in der Trainingsplanung und Durchführung und was vielleicht auch nicht. Und eine unserer wesentlichen Grundhaltungen ist erstmal, dass alle Lösungen, die du brauchst für deinen Entwicklungsprozess, auch in dir sind. Und deswegen geht es vor allem darum, die Lösungen in dir selber auch zu finden. Und eine Möglichkeit, die sowas hergibt, ist zum Beispiel die Möglichkeit des Impulse-Coachings. Ich kann entweder nach einer Trainingseinheit zu dir sagen, ey, das und das. Also ich fand das erstmal super, wie du Beziehungen aufgebaut hast, wie du jeden Einzelnen begrüßt hast. Ja. Die haben sich total abgeholt gefühlt. Im Mittelteil so, jetzt hattet ihr den Schwerpunkt irgendwie Umschalten nach Ballverlust. Da war für meinen Geschmack ein bisschen wenig von der Fußballaktion da, aber das habt ihr super wieder im Abschlussspiel aufgegriffen. Deswegen Weltklasse, also klassische Feedback-Burger, ne? Einmal positiv, dann so das, was nicht so gut war, und dann kommt wieder positiv und wir verabschieden den Trainer mit einem Klaps auf den Po wieder raus. Das kann wirksam sein oder können super hilfreiche Informationen dabei sein. Das verhindert aber die Möglichkeit, dass man vielleicht auf noch mehr Erkenntnisse kommt, als einfach nur das, was ich jetzt gesehen habe.
Der Trainer vielleicht auch selber zu der Erkenntnis kommt, ne? Wenn man beobachtend einfach nur seine Beobachtung teilt, ohne die zu werten, realisiert man vielleicht selber, okay, so wollte ich das gar nicht.
Ne? Ja, genau. Und selbst das kann ja auch erst Schritt 2 sein, weil davor macht es erstmal Sinn. Jetzt sag mal, hilf mir mal, weil ich komme ja als Externer dahin, ich bin ja nicht jeden Tag da, sondern hilf mir das mal einzuordnen, so von 1 bis 10, wobei 10 die beste Einheit der Saison ist. Wo wart ihr heute? Dann sowas wie, wollen ja auch nicht sich zu weit aus dem Fenster lehnen, sowas wie ja, eine 7 zum Beispiel. Ja. So okay, was macht es zu einer 7? So, könnte man ja schon als überdurchschnittlich bewerten. Was macht es zu einer 7? Und dann kommen ja schon Punkte, wo dann auf einmal Dinge, die eigentlich automatisch ablaufen, auf einmal bewusst gemacht werden. So, okay, und dann haben wir das etabliert und dann kommt die entscheidende Frage, okay, was hätte passieren müssen, damit es eine 8 wird? Und jetzt sind wir in diesen Prozentbereichen, wo es darum geht, okay, an der Stelle hätte man noch das machen können, an der Stelle noch das. Okay, und dann entwickelt der Trainer selber Lösungen für sich. Dann kannst du weitergehen und vielleicht mal in die andere Richtung gehen, so eine paradoxe Frage, so was hätte denn passieren müssen, dass du auf eine 4 abrutscht? So, an welchem Punkt wäre da ein kritischer Moment gewesen, wo das auf eine 4 hätte abrutschen können? In welchem Moment ist deine Trainerpersönlichkeit am besten zum Ausdruck gekommen? Zu welchem Moment würdest du gern zurückspulen und das anders machen? So, und das kann man ja nicht nur für die ganze Einheit machen, das kann man ja für jede einzelne Form machen. Und dann, und das ist ja auch was, wo wir recht intensiv in unseren Beiträgen geschrieben haben, ist so das Grow-Reflexionstool eine ganz coole Sache von John Whitmore, eigentlich jemand, der aus dem Coaching-Bereich kommt, so im Bereich Systemik und Führungskräfte-Coaching. Aber das lässt sich vor allem super auf so Trainingseinheiten, aber auch auf jeden Kontext als Trainer übertragen, nämlich G, das steht für Goals, also Ziele, R für Realität, O für die Optionen, die sich daraus ableiten, und W für den Willen, es anders zu machen, das Commitment. Und auch anhand dieser Struktur gehen wir dann gerne an Trainingseinheiten ran, eben auch aus einer neugierigen, offenen, neutralen Haltung aus. Was war denn das Ziel dieser Einheit? Welche, ohne dich in eine Rechtfertigungshaltung zu bringen, sondern mit einer Neugier, was war das Ziel? Wann wäre das Ziel 10 von 10 erreicht, zu 100%? In welcher Quantität und Qualität hättest du dir welche Fußballaktion gewünscht? Welches Prinzip sollte Anwendung finden oder soll auch Anwendung finden? Diese Fragen kannst du auch alle in der Trainingsvorbereitung stellen oder wenn du im Vorfeld über das Training sprichst. Und dann geht es um das, was du gemeint hast, Realität, also Beobachtungen schildern. Und das kann ich natürlich entweder mit meinen Worten, aber die sind ja auch wieder subjektiv gefiltert. So. Aber es geht auch mit Video. Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne mit Videoaufnahmen in so einem Splitscreen. Das heißt, eine Kamera filmt das ganze Training, eine Kamera filmt dich als Trainer. Das heißt, du hast zwei Perspektiven und dann kriegst du ein ganz objektives Feedback, wo du dich selber auffangen kannst, wie wirke ich denn eigentlich? Und dann reden wir drüber, so wie hast du in der Form diese Inhalte vermittelt? Wie bist du auf den Spieler eingegangen? Wie bist du auf den Spieler eingegangen? Und dann sind wir bei O, das ist so dieses, was würde für +1 fehlen? Welche Optionen leiten sich für dich daraus ab, aus diesem Abgleich? Das war mein Ziel, so war die Realität. Okay, und wie kommen wir jetzt dem Trainer, der du sein willst, die Trainingseinheit, die sein sollte, wie kommen wir der einen Schritt näher? Und das ist so ein unglaublich wichtiger Schritt am Abschluss noch, das W, der Will oder das Commitment. Was werde ich vielleicht schon in der nächsten Einheit anders machen? Weil der Mensch wird ja nicht an seinen Gedanken gemessen, sondern an seinen Taten, was er tatsächlich macht. Und deswegen ist dieses Format auch ziemlich cool, um in so eine Reflexion reinzugehen. Aber, und das will ich auch sagen, also natürlich gibt es da noch ein Feedback von mir, und zwar ein sehr intensives, nicht nach jeder Einheit. Aber wir haben extra Termine auch, wo ich sage immer dazu, es ist zu 100% subjektiv, yeah. Es ist aber auch zu 100% ehrlich, weil ich bin nur für deine Entwicklung da. So, mir geht es nicht darum, dich zu bewerten, dir ein Arbeitspapier hinzulegen oder irgendwas, sondern mir geht es nur darum, dass du Informationen hast, dass du besser werden kannst. Und deswegen, das kommt dann auch, aber viel spannender ist es eigentlich, wenn der Trainer selber auch seine Lösungen entwickelt. Und da fungieren wir halt als Sparringspartner.
Dann lass uns jetzt einmal kurz rausgehen aus dieser Trainerentwicklerrolle. Und wenn du jetzt Trainer wärst oder wenn du zurückblickst auf deine Trainingseinheiten, die du geleitet hast, wie sieht denn dann so eine gute 8 oder gute 9 an der Einheit aus? Was muss die haben? Für dich jetzt ganz subjektiv gesehen.
Ja, also zum einen ist, glaube ich, relativ, und das, darüber habt ihr auch schon in einem anderen Podcast geredet, Freude, Intensität, Wiederholungen. Also das ist erstmal das A und O, dass es Freude macht, und ich differenziere auch gerne zwischen Freude und Spaß. Ne? Also es kann auch hart sein, es kann auch mal wehtun und es kann trotzdem Freude machen. Das ist das eine. Und dann Intensität und Wiederholungen, aber auch gepaart mit was mein Kollege Stefan Hirschberg ganz gern mit MWSM abkürzt, nämlich machen, was Sinn macht. Ne? Also vor allem, wenn wir dann über das höchste Niveau reden, jetzt im Nachwuchsfußball oder im Fußball, dann muss ich Dinge machen, die Sinn machen. Ich muss mir die Wozu-Frage ganz konkret beantworten können. Das heißt, nicht einfach nur Übungen machen, um sie zu machen, sondern Übungen, die dich in deinem Zielspiel auch wirklich, wirklich besser machen, die dir mentale Repräsentationen und Fähigkeiten geben, um Aufgaben im realen Spiel auch lösen zu können. Und wenn ich die kombiniere mit der Art und Weise, du hast vorhin von Authentizität geredet, wenn ich die kombiniere mit authentisch sein, so sein, wie ich als Trainer sein möchte und der ich auch bin, plus mit unseren Führungsprinzipien, wie wir als Mannschaft auftreten wollen, Freude, Intensität, Wiederholungen und die Inhaltsebene ist top, dann haben wir gute Chancen, dass wir auf eine 8 von 10 kommen und vielleicht sogar noch drüber, wenn noch die richtigen externen Faktoren dazu kommen.
Ja, das ist natürlich so das Ziel eines jeden Trainers. Und als du jetzt auch über die Skala geredet hast, da dachte ich auch, es ist auch ganz normal, dass es nicht bei einer 10 ist. So ein alltägliches Training, dann so viele externe Faktoren, wie du auch gerade angesprochen hast, da kann man das gar nicht alles kontrollieren. Und du bist eigentlich auch ein bisschen auf dich selbst, auf deine eigene, sag ich jetzt mal, Wahrnehmung oder auch Verständnis der Einheit angewiesen, um da nicht zu verzweifeln, oder? Als Trainer.
Ja, und das Spannende an dieser Skala ist ja auch, die ist ja nichts Festes, weil sobald du mal die 10 erreichst, ist es ja, im besten Fall ist die 10, die du diese Saison hast, nächstes Jahr schon nur noch eine 8, weil du dich so weiterentwickelt hast. Deswegen, ich glaube, es geht ja immer viel darum, so diese letzten Prozent oder die nächsten Prozent rauszuholen. Ich glaube, was auch ganz entscheidend ist, dass man Entwicklung auch mit ein bisschen Neugier, Humor entgegengeht und sich auch nicht immer fertig macht, wenn man halt nur eine 6 von 10 mal hinbekommt. Oder wenn, und das kennt, denke ich, auch jeder Trainer, dass du am Wochenende einfach mal auf die Mütze bekommst und gar nichts funktioniert. Klar kann man sich ärgern, dass was nicht funktioniert, wie man sich vorgenommen hat. Ich habe da ganz gerne auch selber als Trainer die 24-Stunden-Regel angewendet. Das heißt, keine Ahnung, du gewinnst ein Spiel oder du verlierst ein wichtiges Spiel. 24 Stunden rege ich mich drüber auf. Darf emotional auch angepisst sein. Natürlich versuche ich es nicht so an meiner Familie auszulassen. Aber nach den 24 Stunden wird es wieder handlungsorientiert. Dann geht es darum, okay, was haben wir gut gemacht? Wo müssen wir besser werden? Wie schaffen wir das, da die nächsten Schritte zu machen? Unabhängig davon, ob wir gewonnen oder verloren haben. Und so mit der Haltung daran zu gehen, das macht es dann auch ein bisschen leichter. Und da kann die Skala helfen, aber man darf sich auch nicht zu sehr darauf verkrampfen, immer eine 10 von 10 hinzubekommen. Weil wenn alles eine 10 ist, dann ist deine Definition von 10 wahrscheinlich falsch.
Im Training hast du ja immer viel Kontrolle, auch über viele Gegebenheiten, im Spiel ja nicht. Und ich würde sagen, wenn man so am Wochenende auf die Plätze guckt, da ist natürlich auch für einen Trainer ein hohes Stresslevel, was man manchmal dadurch merkt, ne, dass man übers Schreien versucht oder Kommandos versucht, Kontrolle zu bekommen oder nochmal Feedback zu geben. Wie bereitest du oder wie begleitet ihr die Trainer dann an so Spieltagen?
Also kommt auch immer auf die Phase der Begleitung an. Sind wir ganz am Anfang oder ganz am Ende? Am Anfang geht es auch da wieder viel um Beobachtungen und welche Strategien hat der Trainer schon für sich eigentlich. Aber auch da erstmal ein Bewusstsein für zu schaffen, dass also sowohl die Trainingseinheit an sich, aber auch das Spiel am Wochenende, das sind ja die Sachen, wo du als Trainer top sein musst. Das sind ja die entscheidenden Sachen. Das heißt, nicht nur, wie bereitest du die Mannschaft dafür vor, sondern wie bereitest du auch dich dafür vor, dass du mental vom Energielevel und inhaltlich einfach top vorbereitet bist, um da super, um einfach bereit zu sein für den Spieltag und für deine Jungs. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien. Sowohl im Vorfeld, also es gibt ja für Athleten Routinen zum Beispiel, die ihnen helfen, maximal leistungsfähig zu sein, wenn der Schiri anpfeift. Und diese Routinen können ja genauso für Trainer wirksam sein. Genauso im Spiel. Wie schaffe ich es? Und das ist ja häufig so, wenn der Druck hoch wird, wenn die Emotionen höher werden, mein Aufmerksamkeitsfokus wird kleiner, ist ja nicht nur bei den Spielern so, ist ja auch beim Trainer so. Wie kann ich Strategien für mich anwenden, um wieder im Hier und Jetzt zu sein? Wenn um mich rum einfach alles wild wird, wie schaffe ich es trotzdem, in Ruhepol zu bleiben, ohne zu sagen, dass man ruhig sein muss? Ne? Man kann ja trotzdem emotional sein, aber emotional und klar, auch wie da wieder machen, was Sinn macht. So. Und wie kann ich mit mir, mich selber gut managen, damit ich die Mannschaft gut managen kann? Reden wir ja häufig jetzt von Game Management und sowas, aber um Game Management zu machen, um die Spieler in Situationen zu bringen, in denen sie besser werden können, ihnen auch Unterstützung zu geben, da wo es notwendig ist, dafür muss ich ja selber klar sein. Und das ist ja viel, was mit der Arbeit an sich selber zu tun hat. Und auch da wieder, also das Wort kommt jetzt immer wieder, aber auch da unterstützen wir die Trainer, Wege für sich zu finden, um top leistungsfähig zu sein in solchen Situationen.
Heißt das, ihr auch am Wochenende dann auch bei so einer Kabinenansprache vor dem Spiel oder in der Halbzeit dabei seid?
Ja, also in der Regel natürlich, also immer in Absprache mit dem Trainer. Also auch da wieder der Zusatz, ich bin nur für dich da. So, und wir machen das, wozu du bereit bist und was dir hilft. Aber in der Regel, also ich hab mit so vielen tollen Trainern jetzt zusammenarbeiten dürfen, die da unfassbar offen dafür auch waren. Deswegen, die haben mich dann auch immer ganz nah mit drangelassen, was ja echt cool ist. Das heißt, ich bin zum Treffpunkt da am Spieltag. Ich gehe mit in die Kabine. Hin und wieder filmen wir auch Ansprachen, wenn der Trainer das möchte, weil auch da wieder so Videofeedback ist halt ein super geiles, objektives Feedback, mit dem du auch viel machen kannst. Das heißt, ich bin bei der Kabinenansprache dabei oder ich filme sie. Bin beim Warm-up mit dabei, schaue mir das an, bin im Spiel dabei. Auch da können wir mit Video arbeiten. Das heißt, auch wieder zwei Perspektiven, Coachcam, totale, legen das übereinander. Und dann, abhängig davon, welche Schwerpunkte du hast, hast du ein emotionales EQ, also emotionale Intelligenz-Thema, wo es darum geht, dich selber zu regulieren und klar zu bleiben, oder hast du eher ein inhaltliches Thema? Können wir beides bearbeiten? Hab ich Bock zu? Lass da reingehen, lass drüber reden. Und deswegen ganz abhängig davon, welche Themen die Trainer haben. Und also das ist halt auch unfassbar unterschiedlich. Manche Trainer haben eher mit dem Umgang mit Druck zu tun, dann machen wir da was. Und manche sind eher in inhaltlichen Themen unterwegs und dann fokussieren wir uns darauf. Also ganz individuell von Trainer zu Trainer, und das ist ja auch der Sinn von dem Programm.
Und wenn du jetzt bei so vielen Ansprachen auch dabei warst oder auch so vielen Momenten in der Kabine, was hast du denn vielleicht auch als Trainer dann mitgenommen von diesen Trainern? Weil du wirst ja auch neue Sachen erleben oder mal ja irgendwie einen Impuls dann dadurch bekommen.
Kiss. Keep it simple and stupid. Also, weil wichtig ist ja auch, dass die Spieler mental frisch sind. Also mach sie nicht schon vorher fertig. So, indem du sie 20 Minuten mit deinem Matchplan voll laberst und wieder nur Melodien klopfst, die keiner nachvollziehen kann.
Ja.
So, geduldig sein, ein Schritt nach dem anderen. Also bei mir, in meiner Arbeit, die Trainer, die ich begleite, die arbeiten alle mit Kindern. Also, und auch ein U19-Spieler ist noch kein Erwachsener. So, und es gibt Spieler, die haben Bock auf Inhalte, und manche wollen einfach nur raus und zocken und in ihren Freiräumen sein und brauchen halt einfach nur einen Rahmen, um ihre Leistung top abzurufen. Und im besten Fall schaffst du es, jeden auf seiner Ebene irgendwie abzuholen. Frage ist ja auch, braucht es überhaupt eine Matchplan-Ansprache vor der ganzen Mannschaft? Also ich habe auch schon Trainer erlebt, die einfach nur mit einzelnen Gruppen reden, was ich auch ziemlich cool finde, weil so bist du natürlich viel adressatengerechter.
Wie haben die das dann gemacht? Also das interessiert mich jetzt.
Also Beiläufe oder man holt halt mal die Gruppe, dann geht es um Thema Boxverteidigung. Was wird gegen den kommenden Gegner entscheiden? Also wenn wir jetzt über ältere Jahrgänge zum Beispiel reden, okay, der Gegner spielt mit Breite auf der letzten Linie. Was bedeutet das für uns in der Boxverteidigung? In welche Zielräume wollen die ihre Assists vorbereiten? Wo suchen die in der Regel ihre Abschlüsse? Da brauche ich ja nicht den Mittelstürmer mit reinnehmen. Also und so halt auch wieder da, machen, was Sinn macht, wozu. Das ist ein Thema und dann ja einfach bleiben. Was ich auch immer mal wieder mitbekomme, ist, dass man den Spieltagen eine Überschrift gibt und dann so ein Motto daraus macht, eine Geschichte erzählt. Das ist halt auch ganz cool. Aber wichtig ist, ich glaube auch, dass wir den Einfluss von uns als Trainer direkt am Spieltag ein bisschen überschätzen.
So. Okay.
Also natürlich. Also der Trainer ist super wichtig und vor allem, wenn man es langfristig betrachtet, ist es einfach wichtig, so einen guten Spieltagsbegleiter zu haben. Aber ja, es einfach zu halten, klar zu halten, adressatengerecht zu halten, zu machen, was Sinn macht und mit den Jungs die Dinge zu besprechen, die für sie wichtig sind. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg an so einer Spieltagsmoderation.
Ja, Robert, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall KISS.
Das ist gut.
Das ist auf jeden Fall, was ich heute irgendwie von dir mitgenommen habe. Danke für dieses sympathische Gespräch. Wer noch mehr wissen will über Roberts Arbeit und vom ganzen Kompetenzteam, kann sich die Beiträge bei uns auf der Website angucken oder auch einfach auf den DFB-Akademie-Seiten habt ihr auch eine eigene Seite, richtig?
Genau.
Top. Danke dir und auf bald.